Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin Podcast.
Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zur Folge 26 der letzten Lektüren. Neue Texte. Wir haben wieder viel gelesen, ich hoffe, ihr auch.
Du hast viel gelesen, ich habe ganz schön wenig gelesen. Aber was? Es reicht für den Podcast.
Ah,
guck Lieblingsgeräusche mal. Anmachen.
Blau-Schwarz Berlin hat, guck mal, das können wir uns hier selber sehen. Das irritiert mich ja immer, wenn es mich
selber... Deswegen guckst du auch nicht hin, sondern ich gucke
letztens habe ich in der Zoom-Konferenz habe ich gelernt, wie man sein eigenes Bild oben ausschaltet, dass man sich nicht mehr sieht, während man quatscht. Das
aber redest du in Zoom-Konferenzen? Weil wenn du nicht in Zoom-Konferenzen redest, sondern nur die anderen reden,
naja, dann kannst du auch dieses... Naja, wir waren nur zu zweit, ja. Da hat sich das mit dem Reden angeboten.
Mit wem hast du geredet?
Katharina Volkmar. Eine Autorin.
Ah, das bringt uns auf den guten Weg. Gibt's was Neues bei dir, Ludwig? Bevor wir über Bücher reden, gibt's was Neues bei dir? Die Leute müssen eh erstmal so langsam dazustoßen.
Ja, wir trinken mein neues Hobby auf jeden Fall. Ich habe ein neues Hobby, das heißt Schwarzriesling.
Es ist ein bisschen
das sieht traubensaftiger aus wie als sonst. So Roséwein.
Ja.
Aber ich mag ja schwarz.
Manchen ist es nicht schwarz. Also für alle, die den Podcast später hören, das sieht aus wie sehr verdünnter Traubensaft. Rosé trifft es ganz gut.
Laufender Weingärtner aus Württemberg.
Mhm. Auf jeden
hast du jetzt gar nicht mit mir angestoßen?
Nee, ich habe ja noch nicht getrunken, ich habe nur gerochen.
Okay.
Wie der immer meckert, oder? Unglaublich.
Schon so nach sechs
Jahren Prost, mein Lieber, auf dein Schwarzriesling. Und?
Oh. Ist nicht so deins, ne?
Und ich trinke das aber aus.
Das ist nett.
Ich bin so schlecht im Umgewöhnen. Es schmeckt auch gar nicht schlecht, aber es schmeckt so ein bisschen fruchtiger, finde ich, als der Grauburgunder. Ich mag es ja nicht so fruchtig, ich mag es ja lieber steinig. Aber vielleicht gewöhne ich mich auch. Wir beobachten das. Wenn ihr eine Meinung zu Schwarzriesling versus Grauburgunder habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was es Neues bei Ludwig gibt, hört jetzt zu.
Die geborene Moderatorin.
Dankeschön.
Sollst du öfters mal.
Ich mache das auch sehr gerne.
Ich habe jetzt auch in einem Verlag angefangen zu arbeiten, der heißt Kanon Verlag, der hat sich gerade gegründet. Dort mache ich das Social Media Marketing und ein bisschen Veranstaltungszeug und auch ganz schön viel anderes, weil in einem Verlag, der sich gerade gründet, gibt es sehr viele Sachen zu tun. Und
er ist trotzdem noch im Ozolot.
Ich bin trotzdem
noch
hier.
Sehr wichtige Information. Er ist ganz viel noch hier und die freie Zeit, die er nicht mit seinen Hobbys verbringt, die verbringt er jetzt in seinem Drittjob. Bei Kanon.
Genau. Und eine der Autorinnen, die wir dieses Jahr rausbringen werden, ist... Mache ich da jetzt Werbung dafür?
Kannst du schon. Ich finde schon, es ist cool, das zu wissen, was so ein Verlag als nächstes rausbringt. Neuer Verlag.
Katharina Volkmar, der Termin bringen wir raus in der Übersetzung von Milena Adam.
Ich liebe Milena Adam, weil die hat nämlich, ihr erinnert euch auch, Ice Cream Star von Sandra Newman übersetzt. Das war diese Kunstsprache von diesen Singles und Roos. Und ihr erinnert euch vielleicht, das haben wir im Ocelot Quadrat vor gefühlt anderthalb Jahren besprochen. Und das hat Milena Adam übersetzt, ein eigentlich unübersetzbares Brett. Und ich will Katharina Volkmar, die eine Deutsche ist, die aber auf Englisch geschrieben hat. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, weil sie in Amerika lebt, stimmt das? Und deswegen hat Milena Adam quasi das Werk einer deutschen Autorin übersetzt.
Hier, das ist das Englische.
Genau,
es ist ein sehr abgefahrenes Buch. Es wollte kein deutscher Verlag machen, deswegen hat sich mein neuer Chef entschieden, einen eigenen Verlag zu gründen.
Sein neuer Teilzeitchef.
Teilzeitchef. Du bleibst meine Vollzeitchef.
Hauptzeitchef, ist schöner, klingt schöner. Und ich gehe jetzt auch zurück zu unserem Daily-Podcast-Business, denn...
Wir beginnen mit Lyrik.
Letzte Lektüren, neue Texte, wir fangen mit Texten an, die so neu sind. Also Lyrik ist ja normalerweise auch ausgenommen von dieser Regel, dass alles immer ganz neu und frisch sein muss. Aber es gibt jetzt Lyrik, die ist so frisch, die hat noch Eierschale hinter den Ohren. Mein Sohn musste im Februar noch im Homeschooling Lyrik lernen im Deutschunterricht. Und das war so mit Abstand die freudloseste und unpoetischste...
Die Glocke?
Nee, er musste drei Gedichte schreiben. Das Oberthema war aber Winter. Und dann war, ohne dass er irgendwie ein Gefühl für Sprache schon bekommen hatte, ohne dass irgendwie diese Flamme in ihm entzündet war, war aufgelistet, wie viele Silben hat ein Haiku, wie viele Silben hat ein Akrostichon, ich krieg's gar nicht mehr hin. Und dann musste er das nachbauen quasi, aber es war auch auf den Winter begrenzt und er hatte eigentlich weder auf das Thema Bock, noch hatte er auf diese strengen Reimformen Lust. Und er hatte eigentlich überhaupt gar kein Sprachfeuer in sich und sollte aber Lyrik produzieren und dementsprechend desaströs ist das für ihn und für mich gelaufen. die ich diese Homeschooling-Arbeit betreut habe. Und leider ist mir erst zu spät Poedu in die Finger gefallen. Das ist jetzt im Elif Verlag erschienen, herausgegeben von Katrin Schad und mit Illustrationen von Petrus Akkordeon. Das ist nämlich quasi das komplette Gegenteil von erzwungenem Deutsch-Lyrik-Unterricht, denn es soll das, was Poesie für manche ist, nämlich so ein bisschen fremd und so ein bisschen halt mit sie anzusprechen, in die Du-Form holen. Deswegen heißt es Poedu. Und das ist entstanden aus so einer, im ersten Lockdown, im letzten März, hat Katrin Schad für ihre 7-jährige Tochter eine Poesiewerkstatt eröffnet. Einfach so, um mit Sprache zu spielen, um mit eben das zu tun, was ich so im Deutschunterricht vermisst habe, mit Worten zu reimen, rumzuexperimentieren, Freude an Sprache, an Lauten zu entwickeln. Und da haben sich ganz viele namhafte Autorinnen und Autoren angeschlossen. Und plötzlich gab es so eine Poesiewerkstatt mit ganz vielen Kindern und einer geschlossenen Facebook-Gruppe und einer offenen Facebook-Gruppe, die jede Woche eine Aufgabe bekommen hat von einer eben Lyrikerin oder einem Lyriker. Und das Ergebnis ist nun in diesem großartigen Sammelband zu finden, der auch unglaublich zum selber Lyrikschreiben einlädt, weil es überall noch so freie Seiten gibt und man jede Aufgabe auch selber noch ausfüllen kann. Und weil es am Anfang auch so die Möglichkeit gibt, sich vorzustellen, seinen Steckbrief dazulassen. Also dieses Buch ist auch ganz doll zum Reinschreiben gedacht. Und ich lese mal, damit ihr so ein Gefühl bekommt. Die Kinder haben alle so ganz coole Synonyme und durften sich so Fantasienamen ausdenken. Ich lese mal zwei kurze Aufgaben vor. Der erste Streich von Poedu war zum Beispiel eine Aufgabe von Andrea Karimé, die lautete: Lies mein Mini-Gedicht. Schreib nun selbst ein kleines Gedicht, das mit der Zeile mein Lieblingswort beginnt. Es darf lang, kurz, lustig, verrückt, ernst, grau und vieles werden. Erfinde, was dein Lieblingswort macht und tut und mag und. Vielleicht geht es auf eine Reise, vielleicht spricht es viele Sprachen. Wenn du magst, zeichne ein Bild dazu. Das Mini-Gedicht von Andrea Karimé. Mein Lieblingswort schlägt Salto, verabredet sich auf einer Wiese und springt in einen glücklichen Satz. Und Mira Mausebein 10 hat geschrieben: Mein Lieblingswort streicht wie ein Flügel an mir vorbei. Es bewegt die Wellen und Baumwipfel, es fängt die Wolken ein und schiebt sie vor sich her. Es hat eine Schwester, die uns versorgt. Wenn es wütend wird, kann es sich in seinen Bruder verwandeln.
Geil.
Das ist so geil. Oh. Dann Karl Egal 6 schreibt: Mein Lieblingswort dreht sich, bringt Menschen zum Fallen. Erst ein Ninja, dann ein Tornado. Zieht Schlangen an und anderes braun, gold oder grün oder blau oder rot oder weiß oder. Und jetzt noch Alma Schlarowski 7. Mein Lieblingswort ist eine Farbe, nicht zu hell und nicht zu dunkel. Kommt oft in meinen Bildern vor. Rosenblut, Vampire, Tomaten, Kartenspiele. Vor ist mit F-O-A-R geschrieben. Das ist die erste Aufgabe. In der zweiten Woche zum Beispiel hat Uliana Wolf eine Aufgabe gestellt. Die ist ganz kurz. Die heißt, klingt schon wie ein Gedicht, Lüge. Schreibe 7 Zeilen mit tollen Lügen. Wenn du willst, dürfen die Zeilen sich reimen. Reime sind auch irgendwie Lügen. Beispiel, Nachtflug. Mein Haus hat 19 Zimmer, in jedem Zimmer wohnt ein Hummer. Am Morgen esse ich 6 Kugeln Eis, die 6. Kugel ist super heiß. Meine Mutter kann abends fliegen, meine Schwester und ich dürfen auf ihren Flügeln liegen. Und Mira Mausebein schreibt zum Beispiel: Ich hasse alle Pferde, ich weiß schon, was ich später werde, der Himmel ist heute pink, mein Haustier ist ein Fink, wir haben einen Strand mit super weichem Sand, ich trage eine rote Weste, die Spinne ist die Beste. Dieses Bändchen.
Können wir bitte den ganzen Abend nur daraus uns Texte vorlesen?
Es macht total Lust. Die Kinder werden am Ende vorgestellt, die Lyrikerinnen werden vorgestellt. Es sind über 20 verschiedene Aufgaben, also jede Woche gab es eine andere und ich glaube, es können nur so Auswahlen der Antworten dabei sein. Aber es macht so Lust, mit Sprache zu spinnen und diese Angst vor Lyrik nimmt es und Poedu. Und was ich nochmal kurz wettern muss, ich habe ehrlich gesagt, als ich dieses Buch in der Hand hatte, zuerst gedacht, wie cool für den Elif Verlag, diesen kleinen, sehr engagierten, immer schon um Lyrik unglaublich bemühten Verlag von Dinsche Güsitter, der endlich mal, habe ich gedacht, jetzt ein Buch gemacht hat, für das er unglaublich viel staatliche Förderung bekommt, weil was ist förderungswerter, förderungswürdiger, als dieses Projekt, nämlich die Lyrik von Kindern zu verlegen oder die Lyrik den Kindern überhaupt nahe zu bringen und was zu verlegen, was bleibt und womit man spielen kann und was in die Schulen gehört. Und als er neulich zufällig hier war, hat er mir verraten, dass er gar nichts dafür bekommen hat. Keine Förderung. Er hat sein letztes Verlagsgeld dafür, den Druck und so weiter rausgegeben. Alle Leute, die daran mitgearbeitet haben, haben das entweder aus Ehrenamtsgründen getan oder für ganz, ganz schmale Honorare. Und deswegen ist es so doppelt gut, wenn man dieses Buch kauft und unterstützt. Es gibt mittlerweile auch ein Kartenspiel. Hm. Poedu wird... Genau. Wird, glaube ich, kann, wenn man es den Kindern einfach so gibt und auch als Buch zum Bearbeiten gibt, das Lyrikverständnis grundlegend verändern.
Ich habe das ja am Anfang nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass es Poesie und Poedu heißt. Aber jetzt finde ich es gut.
Soll so die Grenzen runterreißen.
Es gibt ja auch kaum was Wirksameres, als den jungen Menschen die Liebe zur Literatur zu vermiesen als Deutschunterricht, ne? Das finde ich immer wieder, auch wenn die SchülerInnen zu uns in den Laden kommen und dann Eichendorff oder sowas lesen müssen. Da denke ich, es ist nichts gegen Eichendorff und so, aber ich glaube, vielleicht ist das nicht der richtige Weg, um Leute für Literatur zu begeistern.
Wir müssen jetzt Mörike auswendig lernen. Frühling, es ist 2021. Frühling, ja, ich habe mich vernommen und ich habe gedacht, es muss doch was Cooleres geben.
Also was, wo man noch nicht eine Kurtweste trägt, um das zu mögen. Ne?
Oder so.
Ja, schade.
Das ist ein Ansatz. Ich werde das auf jeden Fall auch in die Klasse tragen. Für unsere ist es jetzt zu spät, aber für eure noch nicht und für die unserer Kindeskinder, Ururenkel ist es auch noch nicht zu spät. Genau, Poedu.
Cool, coole Sache. Ja. Auf den Tier. Den Tier, falls du zuhörst. Und an all die AutorInnen-Kinder.
Mhm. Und auch so diese Liste da hinten drauf, da wollt ihr dann sofort weiterlesen und Lyrik von den Großen auch mitlesen.
Vor allem, wenn man in dem Alter Kinder anfängt, die haben das ihr ganzes Leben. Also das ist ja wirklich was, was man behält, wenn man in dem Alter versteht, dass man das Literatur kann.
Muss man sich nicht mühevoll später selber draufhelfen.
Wie wir. Hast du mit deiner... hat deine Mutter Gedichte vorgelesen?
Nee, ich habe aber tatsächlich so zur Konfirmation dieses Übliche gekriegt, den tausendjährigen Rosenstrauch.
Oh Gott.
Ja, wobei es hat so eine romantische Ader in mir plötzlich getroffen, die ist dann ausgeblutet, sofort schlagartig. Das hat schon funktioniert, aber es hätte halt auch schief gehen können, es hätte verstaubt im Regal bleiben können und nie gelesen werden. Es wäre auch durchaus möglich gewesen. So, deswegen war es sehr knapp bei mir, finde ich. Und es war kein schöner Anfang. Nur Männer drin. Nur Männer, nur Naturgedichte, viele Gebete. Aber ich meine, es war zur Konfirmation geschenkt. Was willst du da machen?
Steckt ja nicht drin.
Aber ich würde mich freuen, wenn Kinder mit diesem Poedu auch ganz viel weiterarbeiten. Man kann auch dieser Literatur, dieser Lyrikwerkstatt weiterhin beitreten. Da ist eine E-Mail-Adresse, da kann man sich melden, kann sein Kind da quasi zack in diese Lyrikwerkstatt bringen und nichts Besseres als mit Sprache zu arbeiten und das so für sich zu formen als Material und sich da frei zu fühlen, kann man, glaube ich, machen. Jetzt haben wir lange über Lyrik geredet, jetzt
gut dran mit irgendwas. Reicht jetzt auch mit Lyrik, also wirklich. Man kann ja nicht den ganzen Abend über Lyrik reden.
Ja,
doch.
Heute nicht.
Kann man schon, aber heute nicht.
Knallt.
Ja, hier ist irgendwas. Das klingt wie eine Mischung aus Feuerwerk und Schießerei. Ich weiß gar nicht. Naja.
Auch nicht. Naja.
Hört ihr das?
Nee, hören Sie nicht.
Hört ihr nicht. Ich habe Lena Müller gelesen, Restlöcher. Erschienen in der Edition Nautilus, jetzt im Frühjahr, es ist ihr Debüt. Aber wahrscheinlich kennt ihr Lena Müller schon, eventuell könntet ihr sie kennen zumindest, all dieweilen sie nämlich als Übersetzerin schon eine ganze Weile sehr
erfolgreich
ist, sehr berühmt ist auch, denn sie hat ohne Mist, hört zu, Vererschlagt die Armen von Simon Sinha. Gemeinsam mit Shumon Hasina hat den Internationalen Literaturpreis gewonnen. Das ist dieser Preis vom HKW, der übersetzte Literatur sowohl in der Originalsprache als auch in der Übersetzung auszeichnet. Und das Krasse ist, in dem Jahr danach hat Lena Müller diesen Preis gleich nochmal gewonnen für ihre Übersetzung von Tram 83 von den Namen Fistenmansa Mucila. Genau, Tram 83 hat sie übersetzt und auch dafür...
Sie hat beides mal den HKW-Literatur...
Genau, hintereinander.
Die ist...
Und die ist also so alt wie du.
Blutjung.
So, ja. Wissen.
Lena Müller,
genau.
Maßstäbe gesetzt im Übersetzerinnen-Business.
So.
Und jetzt? Total schönes Cover, vielleicht kurz für die Leute, die nur den Podcast hören. Bei Restlöcher ist so ein Fuchs auf dem Cover. Ein Fuchs, der durch eine Pfütze läuft in so grün.
Mit so Punkten auch. Das sind, glaube ich, die Restlöcher.
Vielleicht.
Restlöcher. Na gut. Kann man sehen hier. Und zwar schlüpft man da durch diese Löcher so in die Vergangenheit dieser Figuren. Eventuell könnte man so sein. Die Figuren, das sind, die heißen Sando und seine Schwester Mili. Das spielt so oder setzt ein die Handlung in der Gegenwart. Mhm. Sando muss zu seiner Schwester, irgendwie ist was passiert, man weiß das am Anfang gar nicht so genau, irgendwas, man weiß auch gar nicht, dass sie so Geschwister sind.
Mutter Sando ist verschwunden.
Genau, das...
Entschuldigung.
Maria,
ach so, hey,
ich habe jetzt gerade dieses...
nicht ich mitgedacht,
voll dachte, aus dem Konzept Entschuldigung. Gebracht. Okay, also ich fange nochmal ganz von
vorne. Man weiß nicht, warum also, er dahin muss.
Also Sando lebt in Hamburg, der in so einer relativ toxischen Beziehung zu einem Fuchs, das ist ein...
Fuchs.
Ein Fuchs, ein Mann, ein politischer Aktivist, aber das funktioniert auch nicht so richtig. Und dann kommt auf einmal die Mutter weg oder die verschwindet und er fährt zu seiner Schwester aufs Land, die in so einer Art Selbstversorgerkommune lebt, mit allen Vor- und Nachteilen. Also ihn befremdet das auch ein bisschen, aber es spricht auch so eine gewisse Sehnsucht in ihm an. Genau, und dann folgt er ihr so eine Weile und man merkt, dass dieser Sando eigentlich ziemlich lost ist in seinem Leben. Also der weiß gar nicht so, wo sein Platz ist, wo er mit seiner Liebe zu diesem Fuchs hin soll, welches Verhältnis er eigentlich zu seinen Eltern hat, zur Stadt, zu all diesem Kram. So, und dann gibt es so eine Art Rückblende, wie sie als kleine Kinder in der westdeutschen Provinz aufwachsen und eine Mutter haben, die Clara heißt. Und die eigentlich sehr, sehr klug ist, irgendwie auch einen guten Abschluss gemacht hat und dann halt heiratet, Kinder kriegt und der Mann dann sagt, naja, jetzt kannst du halt hier irgendwie so meinetwegen so eine Sekretärin irgendwie im Dorf werden oder sowas. Also er sagt nicht, dass sie gar nicht arbeiten darf, aber er spricht dir sozusagen ein intellektuelles Wachstum ab.
Also so, soll sie schon genau, die Kinder kümmern.
Genau, sie soll so diese klassische 80er Jahre westdeutsche Mutterrolle einnehmen und findet sie halt gar nicht cool, sagt sie, nee, will es nicht, ich gehe jetzt nach West-Berlin und studiere dort. Und dann gibt es so, ich würde ja sagen, es muss halt die FU gewesen sein, das muss irgendwo in Dahlem gewesen sein, ja. Da gab es so ein Dorf, was wie so eine Art Aussteigerdorf für all diejenigen waren, die sozusagen eher ein nonkonformistisches Leben führen wollten, die nicht diesen BAD-Trott, diesen Staub, so mitmachen wollten, sondern die ein bisschen alternativer leben wollten. Und das
eingießen?
Ja, gerne. Und das ist ganz interessant, weil dort ist es auch ein bisschen eine klassenlose Gesellschaft. Sie geht dann mit den Kindern halt in dieses Dorf, in dieses Unidorf und da sind alle gleich. Da gibt es auch einen Spanier, mit dem sie sehr, sehr eng befreundet ist dann. Und lebt dort so 5 Jahre wie so eine Art, kann man auch schon fast sagen, eine feministische Utopie, weil sie dort als Frau auch genauso gleichberechtigt ist wie die Männer, weil sie auch sich bilden kann, sie darf den Abschluss dort machen und sie es sind so neue Rollenverhältnisse. Und dann ist aber das Schrecklichste, dann hat sie irgendwann diesen Abschluss und der Kindsvater, ich finde eher, man passt auch nur so halb, holt sie dann wieder ab und sagt, naja, jetzt kommst du halt wieder zurück in deine Rolle. So. Und darunter leidet die Mutter und geht dann auch, also sie folgt dem, das ist richtig. Man muss dann vielleicht noch mal ein bisschen gucken, was dann passiert. Ich will auch gar nicht alles verraten. auf jeden Fall ist gerade diese Passagen, die in den 80er Jahren spielen, in diesem Studentenmilieu. Und da gibt es einen großen Tisch und nirgendwo ist es aufgeräumt. So, es ist so total chaotisch. Und
alle kümmern sich auch so ein bisschen mit um die Kinder.
Genau, die dürfen
mit da und stören auch genau. Nicht, obwohl es die einzigen Kinder sind. Sind die nicht so, oh Gott, meine Kinder sind zu laut morgens oder meine Kinder gehen da in Zimmer, in denen sie nichts zu suchen haben, sondern die durchstreifen da dieses Uni-Gelände und gehen in die Zimmer und freuen sich mit den Leuten an. Das ist so völlig normal. Das gibt ihr so eine Freiheit, obwohl sie auch diese Doppelbelastung dort eben hat, weil sie im Zweifel zuständig ist. Aber das hat was unglaublich, eben wie du sagst, utopistisches, Schönes, weil sich alle auch irgendwie gut fühlen mit diesen Kindern und die irgendwie als Wert, wie sagt man das, als wertvolles
Mitglied oder so.
Ja, oder auch als es wertet es irgendwie auf. Es ist schön für die, dass die Kinder da sind. Keiner sagt, oh Gott, nimm deine nervigen Wenster ja, genau, fort, sondern die dürfen überall mit teil sein. Und
was ich aber interessant fand, also als sie sich entschließt, da nach West-Berlin zu gehen, sagte sie auch, naja, es hatte eigentlich kein Vorbild. Es wusste, also es hatte nicht irgendein Rollenmodell, wo es sagen konnte, es will halt ein Leben führen wie diese Frau. Es gab's, das gab's damals für mich. Es gab weder das, es hatte weder so ein Wissen über diese Art von Feminismus, der sich ja auch gerade aufgebaut hat, oder sage ich mal so durchgesickert ist in die westdeutsche Provinz. Und dass sie trotzdem das behauptet hat, dass sie gesagt hat, ich gehe jetzt in ein vollkommen unbekanntes Land, also was für mich als Frau überhaupt noch nicht vorgeschrieben ist oder eingeebnet ist, sondern ist, alles, was ich mache, ist so ein Neuland. Das ist ja heutzutage ganz anders. Ne? Und diese Perspektive in so in die 80er Jahre, das fand ich mit so die interessantesten Stellen. Was fandest du an interessantes?
Tatsächlich finde ich dieses Buch ja so zweigeteilt. Und das erste, bevor dieser Rückblick kommt und die Sicht, die der Fokus so auf die Mutter geht, auf Clara und dieses Studentinnenleben, da ist eben Sandro so sehr im Fokus, der eben so verletzt ist durch diese Liebe, die er nicht versteht und die nicht erwidert wird. Und der Fuchs, der das Cover gegeben hat und der, finde ich, auch sich so durch diesen ganzen Roman zieht in seinem Fehlen, in seiner Abwesenheit oder seiner Nichtverfügbarkeit, oder er ist schwer griffig. Ne? Also,
das ist so eine Spiegelfigur für die Mutter auch eigentlich,
genau.
Ne? Oder?
Ja. Also ich finde das ganz interessant gebaut. Ich finde, das ist ein ganz ruhiger Roman, es ist auch ein ganz schmales Buch. Aber gerade diese Liebesgeschichte, lügt doch nicht, diese Liebesgeschichte, die einfach erzählt wird man kann es so verstehen, man kann es sofort, findest du nicht, dass man sich so reinfühlen kann?
Dass der Sandro in diesen
kann,
Fuchs verliebt ist.
Dass der Fuchs irgendwie was Größeres hat und was Wichtigeres im Kopf hat und auch in so politischen Bezügen unterwegs ist, dass er auch jemand ist, der sich nicht festlegen will. Und ich finde, das ist so nachvollziehbar, auch dieser Kummer, den Sandro so darüber hat, der schon ihn irgendwie scheinbar mehr liebt und fester eigentlich in seinem Leben gerne hätte.
Aber der Fuchs ist halt auch so eine ätherische Figur, ne, die man nicht greifen kann.
Der hat auch keinen Namen, der heißt wirklich immer nur der Fuchs. Und
so Fuchs,
selbst die Schwester erfährt den Namen nicht. Genau, der streift halt so umher und ist unglaublich unabhängig. Und das hinterlässt halt bei denen, die sich nach Beständigkeit sehen, immer schlimmen Kummer. Und das aber zu erzählen, ohne dass es kitschig ist oder so eine kitschige Liebesgeschichte im Sinne von, oh, mein Leben ist so sinnlos, weil der Fuchs ist unterwegs. So macht sie es ja nicht, sondern sie beobachtet es immer so kurz. Also intensiv, aber
hattest du nicht auch den Eindruck, dass es fast zu wenig erzählt ist? Also, dass man, also ich wäre zum Beispiel gern noch länger da in Hamburg in dieser Fuchs-Sando-Geschichte geblieben. Oder dass die Schwester, die ist dann auf einmal so weg.
Ja.
Die fällt so runter irgendwie. Und ich denke so, hä, wo ist die denn jetzt hin? Das war ja auch interessant, was sie für Konflikte vielleicht mit der Mutter gehabt hätte und so was. Also ganz viel wird auch nur so mal so angetipst und dann aber nicht weiter bearbeitet. Das fand ich eigentlich schade, weil sie unglaublich gut schreiben kann, ne? Also die Sätze haben eine sehr, sehr melodische Grammatik und irgendwie man hat das Gefühl, da ist jeder Punkt durchdacht und sowas. Also,
aber ich habe manchmal auch so das Gefühl, gerade Leute, die so im Literaturbetrieb schon viel verankert sind, die natürlich viel gelesen haben und sich auch viel mit Sprache beschäftigen und wie wirken Bücher und wie schreibt man auch das richtige Buch quasi. Als Übersetzerin ist sie ja da zwangsläufig in diesem Kontext. Ich glaube, da ist die Angst am allergrößten, irgendwie belanglos zu werden oder beliebig zu werden. Und da ist, glaube ich, diese innere Bereitschaft auch ganz groß, lieber zu wenig zu schreiben und das aber so, weißt du, vielleicht ist es auch so eine...
Also auf jeden Fall eine Gratwanderung zwischen vielleicht so zu hermetisch sein und zu rätselhaft und zu auserzählt. Und
aber wem empfiehlst du das Buch? Weil es ist ja schon ein sehr, also sprachlich finde ich es schon so, dass man das Gefühl hat, sie hat sich genau überlegt, was sie da tut. Mhm.
Also auf jeden Fall denjenigen, die gern sich für neue Stimmen interessieren oder für neue Texte oder für Debüts. Also ich meine, wir lesen ja beide viele Debüts. Mhm. Und da ist Lena Müller schon herausragend, finde ich, in diesem Feld, weil sie genau weiß, welche Mittel sie wie einsetzt. Und das ist auch, also für ein Debüt ist es ein sehr fortgeschrittenes Schreiben schon. Und sie geht ja auch nicht diese Falle, was ja auch viele Debüts machen, zum Beispiel Quadra letztes Jahr, ne? Dann einfach zu viel schreiben und zu ausufern und einfach alle Mittel mal ausprobieren.
Weil man nicht aufhören kann mit seiner
sowas,
geilen,
ne?
Idee und alles so durchexerzieren will, was einem dazu noch einfällt, ne?
Ja, ich glaube, es ist wie auch
die Gefahr
so
läuft sie nicht.
Ja, so eine Spurensuche auch zu irgendwas, was vielleicht nicht letztendlich greifbar ist. Und wenn man auf sowas hinschreibt in der Literatur und nicht auserzählt, finde ich das eigentlich interessanter als... Also wenn da so eine Frage bleibt letztendlich, die Clara so rätselhaft bleibt. Diese Clara Mutter.
Einen klugen Satz gehört von jemandem, ich glaube, der auch Lektor war oder Verleger oder Verlegerin oder Lektorin, der dir gesagt hat, es gibt irgendwie, jedes Buch wird besser, wenn man es kürzt. Mhm. Das nicht. Das ist kurz genug.
Ja, nee, da auf jeden Fall ist, also ja. Hier hätte ich wirklich gern auch noch 100 Seiten mehr gelesen. Hm. Und ohne, dass ich, glaube ich, das Gefühl hätte, dass es zu lang gewesen wäre. Weil auch die Figuren alle so interessant waren.
Ja.
Auch was zwischen der Mutter und dem Spanier passiert, das wird ja...
Und was ich kurz auch nochmal sagen muss, das, was du so ein bisschen hingestellt hast, als würde die Mutter von dem Kindsvater, wie du gesagt hast, so gezwungen zurückzukommen, das ist auch schon eine Freiwilligkeit. Die entscheidet sich, die hat durchaus die Überlegung, ob sie es lässt, also als sie das Studium beendet hat, den Abschluss in der Tasche weiß und auch Optionen da sind, mit den Kindern quasi was weiter Neues zu machen, da entscheidet sie sich schon auch, finde ich, ganz bewusst im Wissen, was sie aufgeben wird für dieses gewohnte, sichere und Standardumfeld für die Kinder. Doch, das fand ich schon.
Es ist jetzt nicht gegen ganz krasse Widerstände. Also sie geht vielleicht eher den Weg des geringeren Widerstands, so dass sie sagt, okay, ich entscheide mich jetzt für die Kinder und für die Sicherheit. Ja. Aber es war ganz sicher nicht nur freiwillig, sondern das sind so auch, ja, finde ich, so subtile patriarchale Strukturen, die da greifen.
Genau, ne? Aber die sind gesellschaftlicher, tiefer verankert, als einfach, dass der Vater so, dass man den quasi zum Arsch machen könnte und sagen könnte, hey,
kümmert sich ja, der kam alle zwei Wochen nach Berlin und sowas. Ja.
Wieder zurückkommen, weil so war es, glaube ich, nicht. Also das ist schon eher die Gesellschaft, genau, die Strukturen so vorgegeben hat. Und das finde ich eigentlich auch diesen Schmerz der Mutter. Ne? Wenn jetzt der Vater irgendwie so blöd gewesen wäre, dann hätte man noch sagen können.
Ja, ich finde, Freiwilligkeit heißt ja immer, dass man auch verschiedene Optionen vor einem liegen und dann entscheidet man sich zwischen verschiedenen Optionen, die alle gleichwertig sind. Ne? Mhm. Also man kann da bleiben, ist okay, oder da bleiben, das ist okay. Aber das war es bei ihr nicht, sondern es gab so diese eine Option gegen was krasses Risiko bedeutet hätte. Was passiert mit den Kindern? Was passiert mit mir? Wovon werde ich mich ernähren? Was kann ich in Berlin noch machen? Und dieser Sicherheit der westdeutschen Provinz. Was ist also, ob das jetzt so eine Freiwilligkeit ist zwischen zwei Entscheidungen?
So viel hat sich das seit den 80ern dann auch nicht geändert.
Ja, genau. Und deswegen geht man... müssen wir vielleicht auch noch weiter kämpfen dagegen. So. Ja. Dass da halt eine Freiwilligkeit entsteht, dass man sich entscheiden kann, okay, ich gehe jetzt mit den Kindern weg oder ich bleibe halt da oder ich gehe ohne Kinder, das hatten wir ja auch schon.
Da gibt es auch Romane.
Warte mal, wo war denn das letzte Rohr? Wo die Mutter ohne die Kinder weg. Ach, hier bei Anne Weber fand ich das ja so krass, dass sie sich für diesen politischen Widerstand entscheidet und dann in Kauf nimmt, ihre Kinder über 10 Jahre lang nicht zu sehen.
Es gibt viele großartige Romane über Mutter, die gehen. Und auch hier spielt es ja eine Rolle, aber das müsst ihr selber lesen.
Ja, auf jeden Fall.
Lies nochmal, wer was wann?
Lena Müller, Restlöcher, erschien bei Edition Nautilus, jetzt im Frühjahr.
Erschien. Ganz frisch gekommen.
Ganz frisch, ja.
Debüt einer großartigen Übersetzerin. Genau.
Auch ein dünnes Buch.
Ja, stimmt, das ist sehr gut, vielen Dank. Auch ein dünnes Buch gelesen. Und zwar An das wilde Glauben von Nastassja Martin in der Besetzung von Claudia Karl-Scheuer bei Mattes und Seitz erschienen. Und ich sag's auch mal für die Podcast-ZuhörerInnen, da ist quasi kannst du das mal beschreiben, so ein wirklich wild wirkendes Bärengesicht drauf gemalt.
Kennt ihr das, wo man früher so diese, wenn man so als Kind hatte, man so schwarze Platten, diese Kratzbilder, wo es dann unten drunter so bunt wurde. So sieht das ein bisschen aus, aber mit nicht so viel bunt.
Genau, und ich mag dieses Buch aus so ganz, ganz vielen Gründen. Ich versuche mal kurz erstmal zu erzählen, worum es geht. Also es ist kein Roman. Nastassja Martin ist wirklich Anthropologin und ist 1986 geboren und hat lange zum Beispiel in Alaska geforscht, an der Sprache eines indigenen Stammes dort und hat dann in Kamtschatka geforscht, an einem indigenen Volk namens Ewenen und hat versucht, deren Traumleben und Schamanismus zu deuten. Kamtschatka ist eine Insel, eine Halbinsel,
im Norden Sibiriens, zwischen Sibirien und Alaska.
Dort genau, also auch
Feuerring.
Genau, ganz Kamtschatka.
Da könnt ihr alle selten mal hin.
Googeln. Sobald ihr Bilder also von Kamtschatka googelt, werdet ihr Bärenbilder finden. Das fand ich sehr interessant. Zumindest ist Nastassja Martin eben dort als Anthropologin gewesen, ist dort auch ziemlich gut eingebettet in so ewenischen Familien, hat dort tatsächlich auch so wie Freundschaften geschlossen. Und das Buch beginnt damit, wie sie von einem Bären gebissen wird. Und zwar in den Kopf, ins Gesicht. Sie wird schwer verletzt und überlebt das aber. Wird also nach einer Wanderung mit Freunden, entscheidet sie sich, weil die Freunde, mit denen sie unterwegs ist, sie so ein bisschen nerven und sie ein bisschen Ruhe braucht, einen anderen Weg übers Hochplateau zurückzunehmen. Und dort ist irgendwie eine Senke und relativ unvermittelt steht sie plötzlich vor einem Bären. Und das Besondere, dieses Buch erzählt quasi die Geschichte dieses Überlebens, dieses Kampfes mit diesem Bären, denn so beschreibt sie es. Es ist also kein Unfall, der ihr da passiert ist, es ist kein Unglück, das ihr da geschehen ist, sondern sie sagt später, sie hat mit einem Bären gekämpft. Und erzählt eben, wie sie das überlebt hat, was ihr...
Hat sie sich gewehrt? So,
also. Ja, dann kommen wir gleich zu. Was ihr das im Prinzip, also was es sie gekostet hat und was es ihr gebracht hat, würde ich das immer so runterbrechen. Es hat ganz, ganz viel mit medizinischen Dingen zu tun, weil sie erst gefunden wird, natürlich Stunden später, Tage später, man weiß es gar nicht so richtig, auf diesem Hochplateau. Man kann sich vorstellen, das ist einfach auch nicht so leicht, jemanden zu finden, der einfach nicht mehr auftaucht nach einer Wanderung. Und sie wird eben schwer verletzt, dann irgendwann dort gefunden, wird in das nächste sibirische Krankenhaus gebracht, wird unter wirklich haarsträubenden Umständen eigentlich so zusammengeflickt und auch sehr, sehr merkwürdig behandelt und beobachtet sehr krasse Sachen, die ihr da eigentlich passieren, und erzählt das alles aus der Rückschau und wird dann nach Paris verlegt, in die Salpêtrière, wo eigentlich die ganzen Pariser Ärzte diesen Stümpern aus Sibirien mal zeigen wollen, was richtige Gesichtschirurgie ist, und alles noch viel schlimmer machen. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Was sehr besonders ist, ist, Nastassja Martin ist, bevor sie diese Begegnung mit diesen Bären hat, immer wenn sie in Kamtschatka ist, träumt sie von Bären. Sie wird auch Bären genannt, aus Spaß, weil sie wohl eine sehr große Frau ist, weil sie sich gerne von Bären ernährt und weil sie eben immer, wenn sie dort ist, von Bären ernährt.
Also von gesagt? Heidelbeeren.
Genau, von kleinen Beeren.
Okay, so mal so ein halbes Christensteg.
Nein. Und da gibt es dieses Wort, und dann wird sie immer so... Genau, Matucha genannt, das ist das evenische Wort für Bären, weil sie eben auch immer erzählt, dass sie wieder von einem Bären geträumt hat und so. Und das Interessante ist, dass dieses Buch auf so ungefähr knapp 140 Seiten eigentlich eben beleuchtet, was diese Begegnung in ihr ausgelöst hat, was das mit ihr so gemacht hat, weil sie nämlich sich wahnsinnig verwehrt gegen alles Mögliche. Sie sagt, ja, sie hat gekämpft. Sie sagt, sie hat sich mit aller Macht gewehrt.
Also sie hat den Bär so in den Schwitzkasten genommen.
Sie hat mit ihm gekämpft. Nein, sie hatte ihren Kopf in seinem Maul und hat beschreibt, wie es stank, beschreibt, wie ihre Kiefer krachen und ihr Schädel knirscht, wie es dunkel in seinem Maul ist und wie sie dagegen ankämpft, gegen diesen Bären, wie sie ihn verletzt, indem sie einen Eispickel, den sie noch von der Expedition bei sich hat, in ihn reinschlägt und auch ziemlich sicher ist, dass sie ihn sehr verletzt hat und sich auch Gedanken darüber macht, dass er jetzt auch leidet, während sie im Krankenhaus quasi sich wieder zusammenflicken lässt, lange auch bewusstlos ist. Der ist dann abgehauen. Gell? Also sie hat in einen Eispickel reingerannt und er ist dann weg. Sie ist dann irgendwie, lag sie quasi da. Es ist ziemlich,
super brutal.
Es klingt super brutal und es ist hochpoetisch beschrieben. Es ist überhaupt nicht brutal beschrieben, sondern es ist ein Buch, was davon erzählt, dass eine Frau in der Blüte ihrer Jahre quasi einen krassen Schicksalsschlag hat, der sie optisch auch für immer verändern wird. Und wie sie sich aber gegen jede Zuschreibung verwehrt. Denn natürlich gibt es in Frankreich, zurück zu Hause, haufenweise die Mutter will ihr natürlich ausreden, jemals wieder zurückzugehen. Die macht sich sowieso die ganze Zeit Sorgen. Die Ärzte wollen eben gegen diese sibirische Konkurrenz quasi anwettern. Sie entscheidet sich dann irgendwann, dass sie nur wieder heile werden kann, auch innerlich, wenn sie zurückgeht und das quasi so für sich beansprucht und sich nicht als Vertriebene nach so einem schlimmen Schicksalsschlag dort quasi nie wieder blicken lässt, sondern sie ist Anthropologin. Sie sagt immer wieder, Anthropologin zu sein bedeutet, mich zu erinnern, bedeutet, davon zu erzählen und das auch irgendwie einzuordnen. Und das ist was Größeres, als dass es ihr eben passiert ist. Und sie verweigert sich aber dann dort zurück in Kamtschatka auch allen. Danach heißt sie bei den Menschen dort Mietka, das ist halb und halb. Das bedeutet halb Mensch, halb Bären. So werden alle Menschen bezeichnet, die vom Bären gezeichnet wurden quasi. Und sie verweigert sich eben auch dieser schamanischen Einstufung, die sie dann dort bekommt. Na, sie wird dann auch gebeten, eigentlich dort zu bleiben und so eine Art Schamanin dort zu sein, weil sie also ja quasi
so ein heiliges Wissen,
genau, so ein heiliges, so eine Begegnung hatte, die sie auch sehr besonders macht. Und sie verwehrt sich in alle Richtungen, dass das irgendwie zugeschrieben wird, sondern, und das ist so ein selbstbestimmter, ganz unfassbar spannender Zugang, sondern sie macht was völlig anderes daraus. Sie klärt das so für sich und sie stellt sich nicht als Opfer dar und sie hadert auch nicht mit ihrem Schicksal, sondern sie macht daraus was. Ich kann das ganz schwer beschreiben.
Aber das ist ja vielleicht auch, also so wie, ich habe das noch nicht gelesen, aber eine Freundin von uns, die bei Matthes und Seitz auch arbeitet, hat ja auch schon davon berichtet und es gibt so dieses vordergründig Spektakuläre, dass eine Frau von einem Bär angegriffen wird und dass sie dann durch diese ganzen Krankenhauserfahrungen, ne, was es bedeutet, russische Gesichtschirurgie zu überleben und dann die französische und so weiter.
Ja.
Das ist so alles, sage ich mal, so was technisch, medizinisch, brutal, blutiges irgendwie. Das ist ja so, was einen erstmal so anschreit. Aber ich habe so die Vermutung auch aus dem, was du jetzt gerade erzählt hast, eher so, dass das Spektakuläre ja eigentlich ihr Umgang damit ist und das, was sie aus dieser ganzen Erfahrung so ableitet und dass das eigentlich das Außergewöhnliche ist.
Ja, und es ist was unglaublich Poetisches und Unverbrüchliches, ne, dass sie wirklich, also deswegen ist es auch spannend für uns alle, ne, also keiner von uns, Gott sei Dank, wird die Erfahrung gemacht haben, mit einem Bären irgendwie in Clinch geraten zu sein, aber trotzdem finde ich, ist es super, also abstrahierbar auf ganz viele Unwuchten. Und ich hatte, die man so im Leben einfach hat. Und als ich das gelesen hatte, hatte ich so Unwuchten und dachte auch so, das ist...
Deine Zahnschmerzen.
Unter anderem. Und meine mehreren Zahnschmerzen. Und mehr. Und dachte aber, es ist ein großartig tröstliches Buch, obwohl es so brutal klingt und so brachial ja auch. Darum, wie man auch mit sowas umgeht, ohne es immer so schön zu reden. Ne? Und durch Schmerz wird man stärker. Darum geht es in diesem Buch auch nicht. Dafür ist es auch viel zu klug und viel zu poetisch. Und ich finde, was Nastassja Martin gemacht hat, ist tatsächlich ganz, ganz tolle, wunderschöne Literatur.
Aber wo holt ihr das denn her?
Das frage ich mich. Das wünscht sich gerne.
Also spielt sie auch mit, also hier wurde gerade zum Beispiel gesagt, hier Philippe Lancan, der Fetzen von Floske, wäre so ein Text, der in die Richtung geht. Weil ich finde, man kann ja nicht so aus dem Stand heraus so.
Das hat ja mit der Fetzen, ist ja diese Bataclan-Geschichte. Charlie Hebdo-Geschichte, ja. Genau. Und hier ist lustigerweise auch der Fall, dass sie in der Salpêtrière plötzlich ist sie eigentlich entlassen, nach einem monatelangen schrecklichen Kampf dort eigentlich auch auf der Klinik, wo immer wieder heißt, wir müssen es nochmal aufmachen, da ist was schiefgegangen, wir müssen nochmal eine Metallplatte reintun, also wo es auch wirklich dramatisch ist und eigentlich immer schlimmer wird und ihr dann klar wird, hätte sie es mal so gelassen, wie es in Sibirien eigentlich gewesen ist, wäre es vielleicht besser abgeheilt gewesen schon längst. Und dann rufen sie plötzlich an und wollen ihr erklären, sie hätte einen ganz, ganz schlimmen Krankenhauskeim und würde jeden Moment sterben. Sie soll sofort umkehren, da ist sie gerade auf dem Weg zu ihrer Mutter, um sich so ein bisschen zu erholen und pflegen zu lassen. Und dann passiert eben der Anschlag auf das Bataclan und dann ist plötzlich alles überfüllt und keiner will mehr was von ihr wissen und alle sind froh, wenn sie bleibt. Und dann fährt sie zu ihrer Mutter und geht davon aus, okay, Das kann nur ein Fehler sein. Es kann nur ein Fehler gewesen sein. Und ich werde nicht sterben. Und auch das ist so eine unfassbare Szene. Ich weiß nicht, wo sie das herholt. Ich glaube, das ist sie erzählt ganz viel von ihren Heften, die sie als Anthropologin führt. Mhm. Sie hat ein Tagheft und ein Nachtheft. Ein Tagheft, in das sie so strukturierte Beobachtungen schreibt, in dem sie Sachen ausarbeitet, die sie vielleicht später auch wirklich für Bücher verwenden will. Und dann hat sie ein Nachtheft, was so ungefiltert ist und roh, in das sie Träume schreibt, in das sie Wildes schreibt tatsächlich. Und in diesem Buch gehen die beide ineinander über. Das merkt man, finde ich, sehr. Und ich glaube, Schreiben hat schon immer auch so zu dem gehört, was ihr Beruf gebraucht hat.
Ja, das müssen die Anthropologen auch können.
Genau. Und das ist, es ist kein Essay, es ist kein Memoir, es ist kein Roman, es ist kein Naturbuch. Ich meine, wir haben irgendwie einen arktischen Bären, der sie angefallen hat, finde ich. Sie sagt, sie haben gekämpft, aber auf jeden Fall sind die zusammengerasselt und es ist trotzdem ein Buch, was irgendwie, finde ich, es ist ganz literarisch. Also ich finde, es ist in den Beobachtungen, die sie auch, sie beobachtet sich selber so, so mit Abstand und so wenig tagebuchartig, sondern so abgehangen schon. Das ist großartig.
Stellt sie eigentlich an einer Stelle mal die Frage, warum sie eigentlich da in Kamtschatka rumturnt?
Nee, aber sie stellt sich die Frage, ob das ihr...
das Recht hat, sozusagen, sich da so hinzubegeben und
ja,
diese Gefahr
auch,
auszusetzen, nee, auch im Kontext des zum Beispiel, was ihre Mutter dazu sagt oder sowas. Mh. Also warum muss man sich da dem so aussetzen?
Ich glaube, dieses Aussetzen ist weniger ihre Frage, als ob es nicht vorbestimmt war. Und das klingt jetzt schon wieder esoterischer, als sie es je schreiben
Voll.
Würde, weil sie das nicht machen würde. Also Nastassja Martin würde so nicht argumentieren. Aber tatsächlich ist, glaube ich, ihr Thema eher, ob es eigentlich auf ihrem Weg lag. Weil es sie zu dem, das klingt schon wieder esoterisch, es ist schwierig, das zu beschreiben, ohne dass ihr es gelesen habt. Und ich mag Esoterisches nicht. Ich wurde ganz oft gefragt, warum ich immer sage, es ist nicht esoterisch. Ich finde, Esoterisches ist irgendwie schwülstig und künstlich und aufgeladen und künstlich aufgeladen. Und das ist dieses Buch alles nicht. Aber trotzdem gibt sie dieser Überlegung eben einen fairen Raum, zu sagen, es musste irgendwie so sein. Und da ist weniger die Frage, was hänge ich in Kamtschatka rum, weil das die Anthropologin sein muss. Auch das geht aus diesem Buch. Es ist auch ein Buch, was sich ganz doll mit Passion beschäftigt für den Beruf.
Ja, ich finde gerade aber so Anthropologen oder auch Ethnologen und sowas, das ist immer eine Wissenschaft und eine Forschung, die sich selbst in Frage stellen muss, so durch die Forschung. Also ist es eigentlich gut, dass ich da jetzt bin und was ist meine Beobachterposition und ist es legitim, dass ich jetzt gerade so einbreche in ein Ökosystem, in ein soziales System?
Das ist ja gar nicht mehr da.
Dass ich dorthin fahre und den Bären verletze in seinem natürlichen Habitat.
Also das ist auch interessant, weil man erfährt viel über die Ewenen, die zwangsangesiedelt wurden dort. Zum Beispiel, deren natürlicher Lebensraum das gar nicht war, sondern die von der sowjetischen Regierung quasi eingefercht wurden dort und dann hieß es, so könnt ihr eurem nomadischen Leben folgen und das ist gar nicht deren ursprünglicher Raum. Und trotzdem versucht sie, glaube ich, sie macht schon klar, dass Anthropologinnen tatsächlich auch so in dieser Zeuginnenschaft unterwegs sind, dass sie beobachten und festhalten und erinnern. Sie sagt immer wieder, ihr Job ist, diese Anthropologin, ihr Job ist es, sich zu erinnern oder ihre Arbeit ist es, sich zu erinnern.
Das ist auch gut, aber es ist eine ambivalente Rolle, finde ich, die auch invasiv ist in einer gewissen Weise.
Ja, aber sie geht hier nicht auf koloniale Strukturen ein oder so. Das sind 140 Seiten, in denen eine junge Frau davon hadert, dass ein Bär ihr das Gesicht zerbissen hat. Also das ist schon ihr Hauptanliegen.
Das hat ja diese Silke Bärin, das heißt, ich glaube es, mit die Menschwertung eines Affen. Letztes Jahr im Herbst, also wo es auch nah an.
Ja.
Es auch darum geht, dass sie selbst dann als Forschungsobjekt praktisch auf einmal angeschaut wird. Aber sie hat es nicht auf Deutsch geschrieben, oder?
Nee, sie ist ja Französin.
Wer hat es übersetzt?
Claudia Kalscheuer.
Ah, okay.
Sie ist Französin, Claudia Kalscheuer hat es sehr, sehr, sehr gut übersetzt. Also es liest sich so, dass man ständig laut lesen will. Man will damit auf und ab gehen und das laut vorlesen. Und es gibt schon ein Buch von Nastassja Martin über die Sprache der Quitschig, glaube ich, heißen die, so ein indigenes Volk in der Arktis, was ich mir ähnlich poetisch vorstelle. Und eigentlich will ich jetzt alles lesen. Also. Was Nastassja Martin je zu Papier gebracht hat. Also Claudia Kalscheuer hast hoffentlich noch viel vor. Mattes und Seitz soll mal alles rausbringen. Interessanterweise ist es auch nicht in den Naturkunden erschienen, sondern wirklich in so einem ganz normal in der Literatur. Bei Mattes und Seitz, An das wilde Glauben von Nastassja Martin. Ich liebe dieses Buch.
Hab ich auch Bock drauf.
Muss man auch wirklich... Ja. Geht auch leider sehr schnell. Also 3 Stunden, zack, fliegen an einem vorbei, fängt man nochmal von vorne an. So, bitte.
Der Rest war Schweigen.
Jetzt machen wir eine Überleitung.
So fies, wenn man so ein Buch liest, während man höllisch Zahnschmerzen hat, oder?
Ich hatte gar keine Zahnschmerzen.
Du hast deinen Zahnarzt, glaube ich, häufiger gesehen als mich in letzter Zeit.
Meine Zahnärztin.
Ja.
Ja, das habe ich, glaube ich.
Was ich sehr bedauere.
Ja, ich auch. Aber es ist, glaube ich, auch wirklich so ein Buch, was bei allen Krisen gut ist. Also man fühlt sich ja manchmal wie vom Bären gebissen, auch weil das Leben scheiße zu einem ist. Aus ganz vielen Gründen. Ich meine, wir müssen jetzt nicht über diese Pandemie reden, aber... Es gibt Leute, die einen nerven, es gibt feststehender Grund, der bröckelt an irgendwelchen Ecken oder Enden. Es gibt irgendwie viel Sachen, wo man das Gefühl hat, da würde ich mich lieber von einem Bären beißen lassen. Kurz denkt man das. Und da ist es sehr gut, ein Buch zu lesen, wo so eine kluge Frau mit genau sowas
auch wieder aufsteht, sich nicht reinkriegen lässt.
Ja, und auch so nicht hadert. Das hat mir, glaube ich, so gefallen. Ne? Ich meine, es gäbe so viele Gründe, jetzt nur noch verschleiert das Gesicht zu laufen und zu denken, was hat das damit zu tun, dass man mir das Gesicht hat, ja auch was mit Identität zu tun. Und sie ist Anfang 30 oder Ende 20, als ihr das passiert. Also genau die Zeit, wo es auch wirklich, glaube ich, noch ganz, noch mal schlimmer ist, als, ist das jetzt gemein zu sagen? Das ist, glaube ich, ungerecht, wenn ich das jetzt irgendwie ins Verhältnis setze. Ich lasse den Satz bleiben. Aber, ne?
Sag mal.
Ich will jetzt, also wenn jetzt eine 70-jährige Frau von einem Bären gebissen würde, wäre deren erster Impuls vielleicht nicht mehr, oh scheiße, wie sehen meine Instagram-Posts jetzt aus? Hm. Vielleicht.
Da hat man so die Eitelkeit schon ein bisschen überwunden.
Vielleicht, also ich hoffe es.
Ich hoffe es auch.
Ich hoffe es auch. Okay.
Auf das Überwinden, auf das Überwinden der Eitelkeit.
Ja, who knows.
Also, sollen wir mit dem nächsten Buch weitermachen?
Ja, du musst.
Ich habe ein Buch gelesen von einem Menschen, der auch in den 80ern geboren ist. Wir haben also einen 80er-Jahrgang.
Junge Leute, kurze junge Leute, Bücher. Genau. Wobei, das ist noch relativ dick.
Auch ein erster Text. Und zwar, also zumindest der erste neue populäre... Text. Stimmt, neuer Text. I love you. Ich habe ja die Tendenz, also für die Leute von euch, die mir schon länger, uns schon länger zuhören, die haben das vielleicht schon gemerkt, dass ich die Tendenz habe, Namen immer falsch auszusprechen.
Oh, das finde ich aber schwer bei dem.
Und also bei Regent Duchamp,
heißt das?
Regent Duchamp, mein großer kanadischer Lieblingsautor, habe ich jetzt mittlerweile gelernt, nach den vielen Jahren, die ich ihn kann. Mein Monolog geht noch. Jean Peters ist ein Deutscher. Jean Peters?
Jean. Also wenn seine Eltern Frankreich
waren, dann Jean? Nee, der ist, also glaube ich, in Berlin aufgewachsen. Oder zumindest lebt er jetzt in Berlin. Und der hat ein Buch geschrieben mit dem schrecklichen Titel Wenn die Hoffnung stirbt, geht's trotzdem weiter. Es erschien bei Fischer, das ist sein, ja, wie gesagt, sein erster Text, der so öffentlich erschienen ist. Zumindest so sein erstes Buch. Der Untertitel ist Geschichten aus dem subversiven Widerstand. Das klingt schon wieder besser.
Das klingt auch wieder mehr nach dir.
Genau, und aus dem Grund habe ich es auch in die Hand genommen, weil subversiver Widerstand ist natürlich was mich interessiert. Das ist halt kein Roman, das ist ein Sachbuch. Und es schließt sich so ein bisschen an, finde ich, so für die Leute, die jetzt so Max Jolleck gelesen haben oder Alice Hastings gelesen haben oder so und die jetzt weiter irgendwie denken wollen und die weiter sich auch mit unserer Gegenwart beschäftigen wollen und eventuell auch darüber, wie sie mit dieser Gegenwart umgehen. Dafür ist das Buch ganz gut, denn Jean Peters ist einer der ein Mitglied oder Mitbegründer des Peng-Kollektivs. Vielleicht haben das einige von euch schon mal gehört.
Noch nie.
Ich musste ehrlich zugeben, ich auch noch nicht.
Ach,
was ich als ein großes Desiderat empfinde in meinem subversiven Widerstandswissen. Das Peng-Kollektiv ist so eine Art Künstlerkollektiv, KünstlerInnen-Kollektiv, danke, die politische Themen aufgreifen und Aktionen dazu machen, um dagegen vorzugehen. Also ich liste einfach mal ein paar auf.
Ja.
Zum Beispiel wurde denen gesteckt, dass in Kassel eine Programmtagung von der AfD stattfindet. Und da ist der Jean Peters verkleidet als ein Clown, hat er sich Zugang verschafft, als irgendwie so eine Art Special Guest bei, und Beatrice von Storch, deren Beatrix, ist mir eigentlich egal, diese von Storchen halt, von diesem Storchen. Komischen AfD-Verein, Opa übrigens, der Finanzminister von Hitler war, was ich auch in diesem Buch gelernt habe.
Du wusstest?
Unser hoch blitzgescheiter Kameramann nickt mit dem Kopf. Genau, auf jeden Fall geht er mit einer Torte zu dieser Programmkonferenz von der AfD, also eigentlich mit zwei Torten, und schmeißt die der Beatrix von Storch ins Gesicht. So.
Aber die Kameraeinstellung kommt mir gerade bekannt vor.
Genau, das ist passiert.
Das ist seine Torte gewesen.
Genau, ja.
Diese Torte, die in ihr Storchengesicht schlug,
Das
ist die von ihm. Ach so.
Genau, und dann reflektiert er auch so die internationale Totenwerfervereinigung und er spricht von einem totalen Krieg und so. Also es ist urkomisch, aber er reflektiert auch zum Beispiel dann, habe ich eigentlich mit dieser Tortung, wo man auch was Bestimmtes rufen muss, wenn man tortet.
Was ruft man
Gucha, Gucha, Gucha oder irgend sowas ruft man. Sonst ist es nämlich keine offizielle Torte. Es gibt die Tradition des Tortenwerfs auf Politiker. Das ist eine alte und lange Tradition.
Ich merke schon, ihr habt das nie ernst genug genommen.
Genau. Und der reflektiert es auch.
Kameramann geht zum Lachen im Keller.
Ja. Der reflektiert auch, ob er eigentlich damit erreicht hat, was er erreichen wollte, weil Beatrix von Sturz sich dadurch natürlich auch als Opfer inszenieren konnte und das für sich genutzt hat und sie danach extra so und ist Opfer und er so, also er hat ihr praktisch geholfen, durch seine Aktion sich medial zu inszenieren. So, also es gibt dann auf jeden Fall so eine Reflexionsebene, die über dieses witzige Totending hinaus eine Überlegung sozusagen führt. Mhm. Und das macht er ganz oft. Ne? Da geht zum Beispiel auch, also die setzen sich nicht nur gegen die AfD ein, sondern auch so viel für oder gegen den Klimawandel und gegen Finanzkapitalismus, gegen Geheimdienste und so. Und was interessant ist, zum Beispiel Klimawandel, sie sind in Vattenfall, also es gibt in Berlin eine Zentrale des deutschen Vattenfall-Konzerns, ne? Vattenfall, einer der größten Energiekonzerne der Erde, die ihren Sitz in Schweden haben. Die haben in Berlin ein Büro, auch ziemlich prominent. Und da ist er mit dem Peng-Kollektiv reingegangen, hat so getan, als wären sie aus der schwedischen Zentrale und dass sie eine Pressekonferenz machen dort, um zu erklären, wie Vattenfall aus der Kohle aussteigt. So haben die so behauptet, haben die auch lange vorbereitet und sowas. Und sind da halt da rein in Anzügen, ein riesen Kamerateam und so, haben gesagt, ja, und ich habe hier eine E-Mail, von dem hat alles gefällt.
Und haben gerade dann, die armen Berliner Portiers
genau, und Portieren. Genau, und haben da praktisch so eine Pressemitteilung gefaked, in der Vattenfall sagt, okay, wir verkaufen unsere Kohlekraftwerke oder wir bauen die um und sowas. Das flog relativ früh auf. Genau, und da gibt es so einige so eine Sachen. Da haben sie so einen Aussteigerverein für Geheimdienste gegründet, wo sie auch sagen, okay, was sind eigentlich Geheimdienste, was machen die? Die unterhöhlen unsere Demokratie die ganze Zeit, die bringen irgendwelche Leute um, auch der BND irgendwie, also die missachten eigentlich die Gesetze kontinuierlich und ziehen damit auch Leute in die Verantwortung, die dafür arbeiten, die diese Pressung der Gesetze auch kontinuierlich mitdecken müssen. Mhm. So. Und da sagen sie, okay, wir gründen einen AussteigerInnenverein. Da hatten die in den USA auch einen Riesenerfolg damit und sowas. Und er erklärt einerseits so die Theorie des subversiven Widerstands und andererseits aber auch die Folgen. Manches hatte halt unglaublich große Folgen. Manches meinte auch, da gab es zum Beispiel einen, was da haben sie dazu aufgerufen in einer Aktion, die nannte sich sie haben dazu aufgerufen, dass Menschen ihre Personalausweise zur Verfügung stellen und die dann durch eine bestimmte Technik gefälscht werden, so ein Morphing, das praktisch in ein Gesicht von einer anderen Person, die in Libyen sitzt und nach Europa einwandern will, dass diese beiden Gesichter übereinander gelegt werden, so dass ein Computer nicht mehr erkennen kann oder ein Zollbeamter, eine Zollbeamtin, wem das Gesicht gehört. Also praktisch, du siehst ein Foto, das passt aber auf zwei Personen. So, und damit wollten die erreichen, dass Menschen legal in die EU einreisen können. Da haben die in Hamburg so einen Container aufgebaut, haben die auch mit dem Hamburger Theater, ich glaube mit dem Kampnagel zusammengearbeitet. Und das hat dazu geführt, dass die Regeln für das Fotografieren oder für die Fotos von Personalausweisen oder von Reisedokumenten in Deutschland verschärft wurden. Also man durfte nicht mehr in irgendeinem Fotostudio das machen, sondern musste das auf der Behörde machen. Also war deren Aktion sozusagen ein Auslöser dafür, dass Gesetze und Regeln verschärft wurden. Hm. So. Und meinte auch so, ja, war irgendwie gut gedacht, war aber irgendwie blöd ausgeführt. So, wir haben nicht alles bedacht. So. Oder eine andere Aktion war, oder was ich zum Beispiel sehr, sehr gut fand, war, dass die gesagt haben, na, wenn wir uns für Geflüchtete einsetzen, muss im Kernteam unserer Kampagne auch jemand Geflüchtetes sitzen. So, ne? Und das fand ich so eine sehr, sehr gute Überlegung, so dass man sagt, also wie
zieht
man?
Haben Sie das dann gemacht?
Ja, genau. Wie zieht man Kampagnen hoch? An was muss man alles denken? Was bedeutet Netzwerkarbeit und sowas? Ja. Was bedeutet das auch so zum Beispiel? Also der arbeitet mit Korrektiv zusammen zum Beispiel. Das ist auch so eine Art journalistisches Aktionsbündnis, die unglaublich krasse Recherchen machen, investigative Recherchen. Also da geht es auch um diese Grenze, sag ich mal, zwischen Kunst und Aktivismus und Journalismus und das fand ich hochspannend, also auch was da für eine Arbeit, für eine Vorbereitung dahinter steckt. So.
Aber was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ist, also du hast jetzt so verschiedene Aktionen erzählt, die gemacht haben, dass er erzählt quasi die Geschichte seines Peng-Kollektivs.
Ja, so ein paar Aktionen. Also da stehen hinten noch viel, viel mehr drin. Man sieht das auch, wenn man bei ihm auf die Website geht irgendwie. Also der erzählt vielleicht ein Zehntel von dem, was der gemacht hat. Okay. So. Da steht auch hinten noch ein Critical Campaigning Manifesto drin. Also wirklich was, wenn man so eigene Kampagnen machen, auch so ganz kleine Sachen.
So eine Anleitung.
Genau, dafür ist es eine Anleitung und er verwendet Beispiele aus ganz verschiedenen Bereichen, also mit, sagen wir mal so, mit verschiedenen Gegnern. Mhm. Und reflektiert es aber dann aber auch auf so eine Ebene, so sehr selbstkritisch, haben wir das erreicht, was wir wollten, was war der Fehler, wen haben wir in Gefahr gebracht auch dadurch, oder wen haben wir genutzt, den wir eigentlich gar nicht nützen wollten. Das fand ich eine sehr interessante Überlegung.
Und das ist so ein gutes, es klingt jetzt wie so ein, es ist ja doch politisch irgendwie 36 Jahre alt, ich gucke jetzt gerade, weil ich wirklich, also ich habe noch nichts vom Peng-Kollektiv gehört. Es ist jetzt ein gutes Zeichen, dass so ein, subversiver Widerstandsanleitungs-Erzählband irgendwie in einem Verlag wie Fischer erscheint. Ist das ein gutes Zeichen?
Ja, also ich denke, also das schließt halt eindeutig auch an Max Czollek an, finde ich. Also so ist ein bisschen die Typo hinein, ne? Also ich finde, das erinnert total an Desintegriert euch. Und also ich glaube, da hat Max Czollek auch sehr den Weg geebnet durch seinen intellektuellen Auftritt, weil es ist auch sehr witzig erzählt irgendwie. Und es hat auch natürlich auch also Anleihen an Popkultur und an dieses an auch so eine urbane Jugendkultur. Neukölln spielt eine große Rolle und irgendwie dieses, dass man alte Agenten da trifft und irgendwie selbstgedrehte Zigaretten raucht. Also es ist auch so ein Hipster-Understatement. Was ich aber angenehm empfand, weil ich gedacht habe, okay, er holt halt auch die Leute ab, die Zielgruppe sind. Ne? Es geht hier nicht um, wir sind nicht mehr in den 80er Jahren und trinken unsere Pullover selber, sondern heutzutage ist politischer Widerstand halt auch in Instagram-Veranstaltungen und sowas. Ja. Und wie nutze ich das so? Das passt, wer weiß es nicht. Fischer ist ein jüdischer Verlag irgendwie, aber das war.
Ja, ich meine, es ist nicht bei Unrast erschienen, genau, oder also bei irgendeinem linken Randverlag, der irgendwie Aktionismusbücher rausgibt, sondern schon.
Das ist auch breit anschlussfähig. Ja. Also auch, ich finde auch so für. Also weil es auch so Journalismus reflektiert, die Ethik des Journalismus. Es geht darum, zum Beispiel um die Unterschiede zwischen Spiegel und Bild und Welt und dann aber guten Zeitschriften, Zeitungen. Genau. Was mich gestört hat, also viel fand ich sehr gut, sehr interessant, sehr bereichernd, auch sehr witzig und kurzweilig zu lesen. Was mir aufgefallen ist, es gibt so einen großen, finde ich so, jemanden, an den ich die ganze Zeit denken musste, als er über das Peng-Kollektiv geschrieben hat, das war das Zentrum für politische Schönheit. Weil die machen ja eigentlich was ganz Ähnliches. Ne? Die machen auch so politische Aktionskunst. Die werden nicht ein einziges Mal erwähnt.
So, vielleicht das, ermögen sie sich nicht?
Genau, oder das, also nicht mal so, dass er sie kritisiert, sondern dieses Nicht-Erwähnen finde ich fast noch krasser. So.
Das ist die wahre Kritik.
Und wer aber zum Beispiel ignoriert. Auch nicht erwähnt wurde, wo ich nicht glaube, dass er den nur einfach kritisiert, weil ich finde, das Zentrum für politische Schönheit kann man mindestens für diese Stehlen-Aktion da vor dem Reichstag extrem kritisieren, weil die genau das falsch gemacht haben. Sie haben ja diese Asche von Opfern des Holocaust aus der Umgebung von Auschwitz in diese Stele gesteckt vor den Reichstag gestellt. Und zum Beispiel Mirna Funk und viele andere haben denen ja vorgeworfen, dass sie die jüdische Totenruhe oder das Gesetz der jüdischen Totenruhe missachtet haben und damit auch gezeigt haben, dass sie eigentlich nie mit betroffenen jüdischen Menschen gesprochen haben.
Der falsche Weg.
Und das macht Stein-Peters zum Beispiel besser. Er sagt, wenn ihr Kampagnen macht, redet mit den Menschen, die betroffen sind. Ob das denen wirklich was nützt oder nicht. Und vielleicht, also da kann ich zumindest.
Aber seit auch der ganzen Aneignungsdebatten kann man das kaum noch machen, ohne das mitzudenken eigentlich.
Und das hat zum Beispiel das Zentrum für politische Schönheit vielleicht in seinem Sinne auch nicht so gut gemacht. Aber wer auch nicht zum Beispiel als Name fällt, ist Christoph Schlingensief, an den ich auch total viel denken musste, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht, das ist so ein Wegbereiter. Aber andere werden auch genannt, also The Yes Man aus den USA und sowas. Also es gibt auch die sehen sich nicht alleine auf der Welt, sondern die sehen sich als ein globales Netzwerk an. Und das fand ich schon interessant. Was ich wirklich kritisiere, oder wo es
an diesem Buch
an diesem Buch oder an seiner Haltung ist, dass eigentlich an keiner Stelle darauf eingegangen wird, wie sie das eigentlich finanzieren. Und das hätte mich sehr interessiert. Also wie diese Kampagnenarbeit oder die fliegen nach New York, treffen bestimmte Leute und sowas. Also wie man Geld besorgt, um viele, viele Leute mit diesen unglaublich aufwendigen Recherchen zu bezahlen, so dass die also gar nicht mal, dass die riesige Honorare oder Gehälter bekommen.
Hat die Seebrücke mitgegründet.
Der hat die Seebrücke auch mitgegründet, ja. Sondern dass einfach die Menschen, die recherchieren, ihre Miete bezahlen können oder irgendwie. Also vielleicht haben die auch noch irgendwelche großen oder Nebenjobs so und sind alle reich. Aber für mich kam diese ganze, also ja. die Skizzierung dessen, was sie machen, was politisch intellektuell so richtig ist. Aber ja, das kam für mich auch vor wie so eine Privilegienveranstaltung. Der Typ, der ist so alt wie ich, der hat irgendwie schon 2 Master gemacht in irgendwie großen Unis. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die es gar nicht leisten können, 2 Master zu machen. Also ich hätte es mir nicht leisten können. Ich musste irgendwann arbeiten gehen, so, sonst hätte ich Und also das interessiert mich wirklich so, dieses oder die Reflexion der eigenen Privilegien, weil er an anderen Stellen unglaublich reflektiert ist für das, was er macht und wo er hin will. Aber seine eigene Rolle, die so exponiert ist, dass er sich das leisten kann, politischen Widerstand zu üben. Mhm. Na, das muss man sich nämlich leisten können. Und wenn du deine 2 Kinder ernähren musst als alleinerziehende Mutter, dann ist dir nämlich ein Vattenfall scheißegal. So. Du hast gar nicht die Möglichkeit, dich darüber zu aufzuregen oder irgendwie wirksam darüber aufzuregen. Und das ist die Schwachstelle des Buches. Und ich finde, man kann im Jahr 2021, wenn man so ein ideologisch interessantes Buch schreibt, das nicht ausblenden. Ja. Mhm. Weil Widerstand ist auch Luxus. Und Ablehnung und auch Recherche und sich in was reinarbeiten, das ist Luxus. Ja, das und das können ganz, ganz, ganz viele nicht machen. Und das, ja. Aber das sind so 20%, sag ich mal, die ich da vielleicht vermisst hätte oder habe. Mhm. Die anderen 80%, der Titel ist scheiße und das Cover ist scheiße. Aber,
und sie sollte ihre Finanzierungspläne offenlegen, ansonsten hat Herr Lohmann ganz.
Nein, wisst ihr, was ich meine? Oder weißt du, was ich meine?
Das ist ich verstehe das beides. Ich verstehe es alles drei.
Das ist ein Goldschatz, dieses Buch. Es ist nur leider so ein bisschen verdreckt.
Ja. Okay. So. Ja. Gut, dass du es jetzt ein bisschen abgestaubt hast und dafür gesorgt hast, man sich vielleicht auch noch die Fragen stellt, die nach so einer Lektüre irgendwie noch spannend sind. Und vielleicht folgt man denen dann und findet dann irgendwelche Möglichkeiten, dass man ihnen irgendwie sagt, hey, wenn ihr nochmal eine neue Auflage macht oder wenn ihr nochmal irgendwie eine Stellungnahme zu irgendwas anderem schreibt, fanartig irgendwie dazu.
Redet doch
mal über Geld.
Darf ich nur 2
Bitte,
Minuten?
Bitte, du darfst auch noch 4.
Ich habe ja letztes Jahr mit in so einem auch in einem, so einem Art Widerstandskollektiv gearbeitet, wo wir so einen Film gemacht haben, der hieß Warum, wo wir an Horst Seehofer so eine Art offenen Videobrief gebaut haben, wo wir ihm die Frage gestellt haben, warum das deutsche Innenministerium und die EU akzeptiert, dass an den europäischen Außengrenzen Menschen eigentlich wie umgebracht werden durch so Pushback-Operationen und sowas. Wir waren so gegen Moria und dieses Leave No One Behind. Mhm. Und wir hatten letzten Sommer so dieses krasse Gefühl, okay, wir müssen irgendwas machen. Und haben so uns zusammengesetzt und gesagt, okay, was machen wir? Wir machen halt sowas, was Corona-konform ist, was jeder für sich zu Hause macht. Also haben wir ein Video zusammengeschnitten und haben Bekannte gefragt, ob sie mitmachen. Und da sind natürlich so viele aus dem Theaterbereich und so auch so viele SchriftstellerInnen.
Sascha
Pia Jaravan war auch super, super hilfreich und sowas. Oder auch selbst Sandra Hüller hat mitgemacht. Also wir haben ganz viele Leute zusammengetrommelt, die gemeinsam sich für was engagiert haben. Aber wir haben zum Beispiel mit niemandem gesprochen, der jetzt jemals in Moria war. Ich habe mich so nach der Lektüre des Buches auch gefragt, so, wem hat das eigentlich genützt, was wir gemacht haben? Hm. Ob das eigentlich nur für uns sozusagen wie so eine Art
Beruhigungspille, dass man was getan hat.
Ich hatte so irgendwie so ein ganz schlechtes Gefühl dabei, wo ich so sage, es war das irgendwie so wie Protest als Pose, ne? Dass ich sage, okay, hier, guck mal, ich mache jetzt was oder wir machen was. Ich wollte in dem Video gar nicht mitspielen, aber dass man sich so selbst so beruhigt dadurch, dass man irgendwas tut.
Ja.
Oder haben wir wirklich den Menschen dort unten geholfen?
Das ist eine total gute Frage. Ja, also ich finde, das ist auch eine total wichtige Frage. Das verstehe ich auch. Und hat es die Frage jetzt verstanden oder hat es eine Antwort gegeben?
Ich habe mir das vorher schon mal da gab es ja dieses Dear Discrimination von Mikrotext, was es auch so letztes Jahr im Dezember mal kurz vorgestellt hat, da gab es diesen Begriff performative Allyschaft.
Laura Hoffmann.
Ja, genau. Und, also performative Allyschaft heißt, dass man so tut, als verbündet man sich mit jemandem, aber nicht damit, dass man dass man der verbündeten Person hilft.
So wie sondern nur Greenwashing.
Ja, sondern nur, dass man sich selbst als jemand ganz besonders Tolles darstellt. Und da war es schon so, dass ich gedacht habe, hat mir diese Aktion oder hat diese Aktion eigentlich das erreicht, was ich damit wollte? Oder hat sie eigentlich nur mir und uns, denjenigen, die wir in Deutschland safe sind, genutzt? So. Denkt sozusagen weiter in diese Richtung. Also politischer Widerstand ist nicht immer nur, okay, ich mache jetzt eine super tolle Aktion, sondern es heißt immer auch, was ich hier noch mehr verstanden habe, zu fragen, wem nützt das, was ich tue? Und ist es, ja.
Interessant ist ja auch, dass du alles hast, das zum Beispiel vorhin gesagt, als Buch, wenn man da weiterlesen will und so, dass das ja auch so die Bücher sind, wo nach einem immer wieder klar wird, dass es eigentlich der wirklich widerständige Akt ist, auch den Menschen, die betroffen sind, die gemeint sind, die irgendwie, deren Themen das wirklich sind, den Raum zu geben und eine Bühne und nicht deren Stimme zu sprechen quasi, sondern dann auch ne, in den Demos irgendwie die vorlaufen zu lassen und irgendwie dabei zu sein und irgendwie das zu unterstützen, aber nicht halt die Fahne vorne wegzutragen, sondern denen den Raum zu geben, das zu tun. Das ist auch echt.
Manchmal ist es wirklich der größere Akt des Widerstands, wenn man die Klappe hält.
Ja, aber es ist halt auch ein interessanter Punkt, dass man dieses Bedürfnis hat. Und ich erinnere mich zum Beispiel an diese Aktion, die ihr gemacht habt. Das hast du ja nicht gemacht, um dich irgendwie hervorzutun oder so, sondern weil es einfach auch eine unhaltbare Situation war und man das Gefühl hatte, man muss jetzt irgendwas tun und es reicht nicht, eben der Seebrücke zu spenden oder es reicht nicht, irgendwie den fünften, also irgendwie einen Aufruf zu machen auf einem sozialen Kanal, der keine Sau interessiert, sondern es ist gut, irgendwas Kollektives zusammen gemeinschaftlich zu machen. Und also ja, das ist ganz vielschichtig. Aber ich finde es immer großartig, wenn so ein Buch dazu führt, dass man sowas auch nochmal nachdenkt und neu nachdenkt und sich erinnert, warum hat man das gemacht und was kann man vielleicht auch in der Zukunft irgendwie machen, was vielleicht zielführender noch ist.
Ja.
So.
Genau. Ich sage auch gar nicht, dass man über der ganzen Reflexion am Widerstand den Widerstand vergisst, sondern das.
Wir sind keine Fans vom Zentrum für politische Schönheit, das müssen wir nur mal ganz kurz sagen. Wir finden das auf jeden Fall
erwähnenswert. Wobei diese Aktion, als sie diese Stelen da vor Bernd Höckes Haus da gebaut haben, fand ich ziemlich geil. So,
Aber es ist halt auch die Frage, ne? Also es ist wie bei Punk, ne? Wenn du Punk bist, dann musst du es quasi nicht. Das ist jetzt schwierig. Geht jetzt in eine schwierige Ecke. Ich will nur ganz kurz klären, dass wir in den Kommentaren nicht irgendwie das Zentrum für politische Schönheit.
Nee, das habe ich auch nie behauptet.
Genau, wir wollten es nur als gleichwertig aufmerksamkeitsträchtig. Ich kannte das Pen-Kollektiv zum Beispiel nicht und das Zentrum für politische Schönheit zumindest schon. Als Aufmerksamkeitspunkt, als Relevanz, halt, ja. Referenzpunkt, nicht genau. Referenzpunkt, in die Waagschale mitschmeißen. Wir beschäftigen uns jetzt alle künftig mehr mit dem Pen-Kollektiv.
Und auch generell mit politischem Widerstand. Das sollten wir eh alle immer tun dafür.
Mein politischer Widerstand ist leider immer dann gebrochen, wenn ich Zahnschmerzen habe. Und das ist auch was, weswegen ich dieses Buch vielleicht besonders dringend
Nein, aber auch wenn wir feministische Bücher lesen oder wenn wir zum Black History Month uns mit Sklaverei auseinandersetzen oder mit Postkolonialismus. Das ist
super fürs Gewissen.
Also nein, nicht fürs Gewissen, aber sich damit zu beschäftigen und darüber zu sprechen, ist auch wichtig. So. Und wer weiß, was das auslöst. Ich würde mir das niemals trauen, zum Vattenfall zu gehen.
Also, ich würde mich auch nicht trauen, eine Torte zu werfen, außer vor Freude in jemanden.
Ich bin froh, dass es solche gerne Menschen Torte gibt, ist. Die den Mut haben und die Privilegien haben, das zu tun.
Die sich die Torte leisten können und den Mut haben, sie zu werfen.
Ja.
Das ist vielleicht, sag nochmal diesen wunderbaren Titel.
Nee, machst du.
Wenn die Hoffnung stirbt, geht's trotzdem weiter bei Fischer. Geschichten aus dem subversiven Widerstand.
Und Chapeau an Fischer, dass ihr das macht.
Ja.
Finde ich gut.
Well done. Die können gerade jeden Chapeau brauchen, glaube ich.
Ja?
Ah, habe ich jetzt nicht gesagt, laut. Aber. Ich kann nicht anschließen an dieses Buch. Es macht überhaupt nichts, was ich denke, macht Sinn. Aber
Alles nochmal wegwischen.
Ich habe jetzt noch ein Buch und dann haben wir beide noch den Absacker und dann habt ihr es auch geschafft für heute. Ich habe ein Buch geschrieben. Entschuldigt, der weiß
sein. Cut.
Ich habe ein Buch gelesen, bitte? Was weder mit politischem Widerstand noch sonst irgendwas zu tun hat, sondern wirklich so, ihr müsst kurz durchatmen, weil es geht jetzt um was ganz, ganz anderes. Stellt euch so ein Russland vor, von dem Turgenev erzählt. Also irgendwie so das Ende des Zarenreiches.
1800.
Eigentlich ist Turgenev 1880 oder so gestorben. Okay. Aber wir haben ein Dorf, das so rückständig, also so rückständig stimmt nicht, so abgehängt ist von der vom großen russischen Reich, dass es sich auch 1918 noch anfühlt wie 1880 quasi. Also es ist ein Dorf, in dem man noch nicht so richtig mitgekriegt hat, dass der Erste Weltkrieg gerade vorbei ist. Also man weiß gar nicht, dass der gerade vorbei ist, weil Russland ist groß und bis so Nachrichten sich verteilen, es dauert einfach. Und von so einem Dorf hat Julia Marfutova einen Roman geschrieben. Von diesem Dorf. Um 1918. Ohne jede politische Agenda kommt mir es zumindest vor. Und es ist so sprachschön und so besonders, dass ich es euch wirklich dringend empfehlen will. Es heißt Der Himmel vor 100 Jahren. Und man muss vielleicht dazu sagen, wenn man es so liest und dieses wirklich Turgenev-Russland so vor sich hat und diese hart arbeitenden Menschen in einfacher, karger, also Bauerntradition sieht, dann fragt man sich, wie eine 1988 geborene junge Frau diesen Roman auf Deutsch so schreiben konnte.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Wer hat es übersetzt?
Niemand. Das ist nämlich auf Deutsch
aber
geschrieben.
Aber sie ist Russin,
ja.
Oder?
Julia Marfutova ist geboren 1988 in Moskau, studierte Germanistik und Geschichte in Berlin, promovierte in Münster. Für ihre literarischen Arbeiten, also die hat so viele Stipendien bekommen, die war in so vielen Literaturhäusern unterwegs, die dankt im Anhang an dieses Buch so vielen quasi Writers Residencies, das ist so der Knaller, Stipendiatin Jürgen Ponto Stiftung, Meisterklasse des Berliner Festspielhauses und des Literarischen Kolloquiums. Julia Marfutova lebt jetzt in Boston und Der Himmel vor 100 Jahren ist ihr erster Roman und es ist so ein Meilenstein, ich habe es gesagt, der deutschen Literaturgeschichte, weil es eigentlich, es ist so ein Buch, was es eigentlich gar nicht geben dürfte, finde ich. Erzählt wird die Geschichte von, vielleicht sage ich ein bisschen was zur Geschichte, eigentlich passiert überhaupt nicht viel. Es hat 180 Seiten ungefähr und es erzählt eben die Geschichte eines russischen Dorfes, was?
Schmalspur-Literaturkritik machen wird, nur so dünne Bücher.
Nee, ich glaube, wir haben einfach...
Das nächste Mal machen wir nur 1000 Seiten.
Wir können auch dicke Bücher lesen, das ist nicht das Problem, aber tatsächlich erscheint gerade so viel, dass die Hand eher zu dünnen geht.
Ja, das ist großartig, bitte schreibt mehr dünne Bücher, da kann man mehr lesen, ich finde das schön.
Also es ist dieses Dorf in Russland, ziemlich abgeschieden, man weiß von der nächsten Kreisstadt, man weiß auch nicht, wie sie heißt, es gibt einen Fluss, mehr weiß man eigentlich nicht. Und in diesem Dorf gibt es Ilja, das ist so ein bisschen unter all den armen Bauern ist er der am wenigsten arme vielleicht. Und Ilja hat noch so eine sehr, sehr besondere Fähigkeit. Er hat ein Röhrchen, ein quecksilbergefülltes Röhrchen und fängt irgendwie seit einiger Zeit damit an, das Wetter vorherzusagen. Und alle Leute sind wahnsinnig beeindruckt, weil Ilja auf dieses quecksilbergefüllte Röhrchen guckt und sagen kann, wie das Wetter wird. Und seine Frau, Nikolaneva, sie wird immer mit zwei Namen genannt, mit ihrem Vaternamen quasi auch noch, das müsst ihr aber nochmal nachlesen. Ah, Inna Nikolajewna. Die findet sein Röhrchen ganz schön bescheuert, weil sie ist eigentlich Anhängerin von Piotr. Piotr gibt es eben auch in diesem Dorf, aber der fragt eher den Fluss, wie das Wetter wird und verbindet sich so ein bisschen mit den Wellen und entscheidet dann, ob die Ernte eingeholt werden muss oder nicht. Und Ilja und Piotr sind so ein bisschen ältere, graubärtige Gegenspieler voneinander in diesem Dorf. Und es ist eigentlich alles in schönster Eintracht ganz, ganz ruhig und friedlich eingegroovt, bis Inna ein Messer runterfällt. Und Piotr weiß sofort, das bedeutet, ein Mann kommt. Wenn eine Gabel oder ein Löffel fällt, weil weiblich, kommt eine Frau. Wenn ein Messer runterfällt, also ihr Mann, Ilja sagt, ja, du bist halt einfach ungeschickt und Piotr sagt sofort, wer kommt. So. Cool. Und das ist quasi der Ausgang dieser Geschichte. Und es kommt Wadik, der hat keine Schuhe an, hat eine fadenscheinige Offiziersuniform und entscheidet sich aber zu bleiben. Und das ist eigentlich alles, worum es in diesem Buch geht. Die ganzen Geheimnisse, die diese Menschen miteinander verbinden, das ganze Unausgesprochene, dass man nicht weiß, ist der Krieg vorbei, dass eigentlich keiner in diesem Dorf lesen kann, dass Wadik aber einen Zettel in der Tasche hatte, dass man in zwei Nebensätzen erfährt, dass von Ilja und Inna insgesamt 4 Kinder und eigentlich fast alle Enkelkinder am Fieber gestorben sind neulich, bis auf Anushka, die im Verlauf des Romans, weil sie erwachsen wird, ihren Namen zu Anna ändert.
Das ist so typisch russisch, dass man diese ganzen Namen hat.
Und Enkeltochter. Und
tausend Figuren und irgendwie jeder hat mit jedem irgendwas.
Die bei Ilja und Anna bleibt. Und was ich eben so besonders finde, ist diese Sprache. Und das ist auch der Grund, weshalb dieses Buch so...
Hast du mal einen Satz?
Ja, habe ich mehrere Sätze. Also ich habe kurz eine halbe Seite gerne. Also es sind ganz kurze Kapitel, 180 Seiten. Und ich lese mal den Anfang, die erste halbe Seite. Aus der ganzen Gegend kommen sie, einfach alle kommen sie, um Ilja zu befragen. Hält sich das Wetter, Ilja? Wird es bald regnen, Ilja? Wird es eine gute Ernte, Ilja? Sollen wir das Heu einfahren? Ilja, Ilja. Und Ilja der Weißbärtige, Ilja der Verrunzelte, Ilja der Halbblinde führt sein Gesicht ganz dicht ans Glasröhrchen, bleibt mit der Nase nur einen Lufthauch vor dem Glas stehen, betrachtet lange das Quecksilber darin und sagt mehr zu sich als zu den gespitzten Ohren. Und ein Raunen steigt an. Was hat Ilja gesagt? Und ein Köpfezerbrechen fängt an. Was heißt Und sie alle tragen es zurück in ihre Dörfer. Dies und das hat Ilja gesagt. Und Ilja hat doch immer recht behalten. Jedes Kind weiß das. Dieses Buch hat vorne, ich sage das Wort ungerne, es heißt Blurb, aber es heißt halt so, ein Blurb von Judith Schalansky. Und ich habe hinterher gedacht, verdammt, passt das gut. Wer gute Sprache liebt und Judith Schalansky mag, wird Julia Marfutova lieben und Der Himmel vor 100 Jahren, der bei Rowohlt erschienen ist. Ich kann zur Geschichte gar nicht mehr sagen, denn es passiert eigentlich weiter nicht viel, als dass man dieses Geheimnis von Vadik ergründen will, der eben im Dorf bleibt und versteht, dass sich Anushka, die jetzt Anna heißt, so langsam ein bisschen in ihn verliebt und auch versteht, dass Ilja das irgendwie nicht so gut findet und dann verschwindet halt Piotr. Das sind so Sachen, die in russischen Dörfern vor 100 Jahren vielleicht passiert sind, vielleicht auch nicht. Aber Julia Marfutova erzählt sie auf eine Weise, die man unbedingt lesen will und von der ich auch gerne noch 100 Seiten mehr gelesen hätte.
Was mich ja an russischer Literatur manchmal sehr interessiert und manchmal sehr, sehr nervt, ist, dass das an einzelnen Figuren immer so wie so politische Konzepte aufgehangen werden, so wie bei Brüder Karamasow oder bei Gogol oder bei Platonow. Da gibt es halt dann meinetwegen den Baustellenchef, der halt so für diesen neuen Sowjetmensch steht. Ja. Oder dann gibt es halt den Großgrundbesitzer, der halt für dieses alte Russland steht. Dann gibt es einen Revolutionär und alle sind irgendwie... Also jede Figur ist nicht nur sich selbst, sondern immer auch ein Konzept. Und wenn ein Konflikt zwischen den Figuren oder dargestellt wird, wie jetzt meinetwegen, wenn dieser Soldat kommt, dass es halt für diesen Militarismus steht oder keine Ahnung was, vermutet ihr?
Vermutest du falsch immer
noch. Genau. Und also fiel dir das sehr auf oder hattest du das gedacht, okay, hier gibt es eigentlich noch eine zweite Ebene, die hinter der ersten ist, die man vielleicht auch Englisch nur versteht, wenn man russische Geschichte irgendwie auf dem Schirm hat? So, oder?
Ich hatte nie, und das habe ich bei vielen Büchern, also bei vielen Büchern will ich danach irgendwas googeln, ne? Zum Beispiel mir nochmal die russische Revolution auf Wikipedia durchlesen.
Genau.
Wie genau ist das abgelaufen? Ne? Wann hat sich in die letzten Dörfer rumgesprochen, dass der Krieg vorbei war? Nach diesem Buch wollte ich das gar nicht. Und es stimmt, dass ich so gesagt habe, Piotr geht zum Fluss und guckt, wie das Wetter wird. Ilja hat dieses Glasröhrchen, was auch nicht benannt wird, im Buch. Aber es ist nie so... Also was mich viel mehr interessiert hat, sind die Zwischentöne, in denen irgendwie klar wurde, dass Inna und Piotr sich wahrscheinlich mal sehr, sehr nahe standen. So nah, ihr wisst schon. Und dass man, ja, hat sie gesagt. Genau, also das ist eigentlich das, worum es geht. Es ist, glaube ich, nicht so wie in den großen alten Russen. Auch sprachlich ist es nicht
das
so
gibt's
wie
auch
in
bei den neuen, auch bei Sorokin, der jetzt so neu, der wird auch immer Politik erzählt. Eigentlich wird er immer Politik erzählt.
Also was bei Vadik halt sehr spannend ist, der hat zwar diese Offiziersuniform an, es ist aber relativ schnell klar, dass das also keine richtige Offiziersuniform ist. Wer weiß, wo er die her hat. Das ist auch die Frage, die diesen Roman vorantreibt. Also es ist so voller Geheimnisse und voller Leerstellen, dass sie weniger ins Politisieren kommt, als glaube ich, dass du es gerade so vermutest, weil es ihr gar nicht wichtig ist, irgendwelche politischen Systeme zu erklären oder irgendwelche politischen Beispiele zu geben, weil ihr Anliegen ist, glaube ich, rein sprachlicher Natur. Also ich wundere mich und ich habe mich auch wirklich gefragt, warum hat sie einen Roman geschrieben, der 1918 in Russland spielt? Ich habe das bis zum Ende, ich kann es auch jetzt noch nicht beantworten, weil ich mich frage, was ist so besonders oder was ist ihre Botschaft oder war das unbedingt an diese Zeit geknüpft oder an dieses Dorf oder sind das ihre Urgroßeltern, von denen sie dort erzählt und denen sie einfach eine Geschichte geben will. Das ist, klärt sich auch nicht, klärt sich für mich auch nicht, aber es ist fraglos, dass sie es kann. Also, und es ist aber nicht so, dass sie so ein Zarenreich geht unter. Natürlich geht es plötzlich darum, dass Vardik sagt, vielleicht müsst ihr diese Ikonen da in der Ecke mal abhängen. Und wenige Zeit später, es geht um Ideen, aber es wird immer nur so angedeutet. Ideen, die sich durchziehen. Es gibt plötzlich die, oh Gott, ich will nicht Revolte sagen, die ins Dorf kommt. Es gibt den Mann mit den... Nee, die sagen nicht Revolution, sie sagen noch was anderes. Ich habe das Wort gerade nicht präsent. Es gibt den Gutsbesitzer, vor dem natürlich der Ilja erinnert sich auch noch an seine Leibeigenschaft. Es gibt den Mann mit den immer sauberen Fingernägeln, der manchmal zu Ilja kommt und nachdem alle irgendwie so, oh Gott, der Mann mit den sauberen Fingernägeln ist da. Aber es wird nie so auserzählt, dass es eine große politische Ebene hat. Es schwingt wirklich immer nur so nebenklänglich mit. Und vor allem sprachlich ist es eben wirklich ein Schwergewicht. In all seiner Leichtigkeit. Julia Marfutova, Der Himmel vor 100 Jahren, bei Rowohlt erschienen. Ich hätte es für heute.
Fast.
Der Absacker fehlt noch. Wie lange haben wir schon gemacht? Wir haben schon lange gemacht. Wir haben viel zu lange gemacht. Heute schon wieder Laberflash. Mach deinen Absacker schnell. Einen Satz.
Oh, das wird aber jetzt ein langer Satz. Der Satz ist nämlich, warte, wie viel Kilometer lang? 1120,5 Kilometer lang. Denn es geht um den Trip oder der Trip von Nozomi Horibe. Horibe, das ist eine Japanerin, die in Berlin wohnt und die im Yaya Verlag einen Comic rausgebracht hat. Das ist eine Graphic Novel. Wir dürfen Comic sagen.
Wir müssen Comic sagen.
Auch relativ simpel gezeichnet, kann man sagen, so in zwei Farben. Und sie zeichnet da die Geschichte, wie sie selbst mit dem Fahrrad in Berlin aufgebrochen ist und einmal durch Brandenburg fährt.
1000 Kilometer?
Ja, so 2-3 Wochen.
Rundherum?
Genau, hier so, so Speckgürtel Berlin halt einmal ab. Da habe ich übrigens gelernt, dass in Berlin mehr Leute wohnen als in Brandenburg. Wusstest du auch nicht. Wusstest du das?
Jetzt macht es Sinn. Also es macht ja Sinn, wenn so du es so sagst.
Zu viel.
Enorm Sinn.
Genau, und sie erzählt, also sie lernt auf der Fahrt irgendwie durch Brandenburg andere JapanerInnen kennen, die halt auch nicht mehr in Japan wohnen und in Deutschland.
Sondern durch Brandenburg.
Ja, und es geht, also ganz viele Menschen, die sie in Brandenburg trifft, sind eigentlich gar keine BrandenburgerInnen. Und sie hinterfragt dadurch das Konzept der Heimat und wo gehöre ich hin und was ist eigentlich der Ort, der mich festhält. Und das hätte meiner Meinung nach hätte ein bisschen mehr Fahrrad drin.
Ja, aber das ist, weil du gedacht hast, es geht um
Fahrrad. Und ein bisschen weniger sitzen und Kaffee trinken. Aber so diese Fragen, die sie aufwirft, die sind sehr, 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 sehr gegenwärtig und dass sie das so an so einer Fahrradtour durch Brandenburg festmacht, fand ich sehr interessant. Das ist, glaube ich, ein Buch, was ihr euch gut mit an den See jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten mitnehmen könnt, weil man das so schön so durchliest, auch einfach und dann das Gefühl hat, eine schöne Tour gemacht zu haben und nicht nur geografisch, sondern auch mental.
Ich finde das auch schön, so lila, gelb, grün.
Ja, Sonne ist so ganz fertig gemalt alles.
Lucky Dice. Nozomi Horibe, der Trip, im großartigen Yaya Verlag erschienen. Und eigentlich ist es Autofiktion. Es ist Comic gewordene Autofiktion.
Ja, und es ist auch eins dieser, wir haben ja heute auch ein paar Bücher, die aus unabhängigen Verlagen.
Bis auf Rowohlt und Fischer.
Genau, die beiden nicht, die anderen schon. Wir haben uns auch in der Vorbereitung auf die Folge, als wir unsere 17 Vorbereitungstreffen hatten, so, also ihr wisst gar nicht, wie lange das immer dauert. Naja, haben wir uns auch überlegt, dass wir sehr viele Bücher aus unabhängigen Verlagen zeigen wollten, weil letzte Woche war ja Indie Book Day. Und wir wollten in unserer Indie-Book-Day-Folge vom letzten Lektüren auch unabhängige Verlage zeigen. Blablabla.
Okay, ich habe jetzt noch einen unabhängigen Verlag.
Geil,
das war gerade die zweite.
Welche
da können Ludwig und ich eigentlich beide drüber reden, weil wir es beide sehr mögen. Wir sind aber auch beide sehr befangen, denn Julia Rothenburg ist unsere ehemalige Kollegin hier im Ozelot und sie hat schon, und das ist unfassbar,
Freundin,
ihren dritten Roman geschrieben, Freundin.
Unter diesem Namen.
In der Frankfurter Verlagsanstalt. Und zwar Mond über Beton und... Mond über Beton.
Nein, das ist wahrscheinlich Beton.
Ich glaube, das ist Quatsch von mir gewesen. Das heißt Mond über Beton, weil es geht um das NKZ, das Kreuzberger Zentrum am Cottbusser Tor, den 12-stöckigen Stahlbetonkoloss und um Menschen, die darin leben, um Menschen, die plötzlich aufgrund der aktuellen Verhältnisse beschließen, eine Bürgerwehr zu gründen. Und es geht sehr, sehr interessant und wie ich immer finde, was Julia eben wirklich gut kann, ist Menschen beobachten, Szenen erschaffen. Aber am allergroßartigsten finde ich wirklich, wenn dieses Haus vor jedem Kapitel seine eigene Stimme hat und seine eigene Geschichte erzählt. Und das sind immer diese kursiv gesetzten Einschübe vor jedem Kapitel, die so poetisch sind und so krachend, die kraschen mir so mitten ins Herz. Ja. So. Auch so sprachlich. Hätte gern, dass das Haus ein eigenes Buch kriegt noch.
Julia?
Genau. Mond über Beton von Julia Rothenburg erschien in der großartigen Frankfurter Verlagsanstalt. Das ist der Absacker 2.
Damit sind wir durch.
Wir sehen uns nächstes Mal schon relativ früh. Die Folge für den April ist 15. auf jeden Fall am 15. April. Ja. Das könnt ihr euch schon mal einschreiben, weil wir versuchen gerade so ein bisschen mehr Koordination in unser Leben zu bringen. Am 15. Gelingt April gibt es Folge 27. Diese Folge gibt es bald als Podcast nachzuhören.
Es schneidet die morgen, übermorgen ist sie online. I hope so.
I hope so auch.
Erstmal sagen wir danke, dass ihr zugehört habt.
Nächstes Mal wieder Grauburgunder. Kannst ein schwarzes Ding behalten.
Wir machen noch. Okay. Nächstes Mal wieder Grauburgunder. Bis bald. Wiedersehen.
Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.
Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.